SWR aktuell Kontext.
Das Abitur, das ist der höchste Schulabschluss, den es in Deutschland gibt. Die Eintrittskarte für ein Hochschulstudium und für viele junge Menschen die erste große Prüfung ihres Lebens. In diesen Wochen haben viele Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ihre Abi-Prüfung. Wie viel Stress bedeutet das für Sie? Wie wichtig ist heutzutage noch der Abischnitt für einen Studien- oder Ausbildungsplatz? Und wie viel schwerer ist das Abitur in Bayern als in Hamburg? Darum geht es jetzt in den nächsten Minuten. Mein Name ist Tanja Kula. SWR-Reporter Johannes Stier hat in Karlsruhe eine Abiturientin und einen Abiturienten des Technischen Gymnasiums an der Akademie für Kommunikation getroffen. Die beiden haben einen Teil der Prüfungen schon hinter sich. Er hat mit den beiden über Abi-Stress, Erwartungen an die Hochschulreife und Pläne für danach gesprochen.
Nadja und Ferdinand machen ihre Reifeprüfung am Technischen Gymnasium mit dem Schwerpunkt Gestaltungs- und Medientechnik. Ich bin nicht so der Typ, der sich selbst viel Druck macht, erklärt Nadja, die in ihrer Freizeit gerne künstlerisch aktiv ist.
Ich bin auch nicht schlecht in der Schule, vielleicht liegt es auch daran, aber ich habe auch einfach nicht so hohe Erwartungen. Also ich bin total zufrieden mit dem, was ich mache und ich bin eh auch nicht die gerne lernt. Deshalb höre ich halt im Unterricht zu. Alles, was ich da aufnehme, weiß ich. Und alles, was ich nicht aufnehme, weiß ich halt nicht. Und damit komme ich aber gut durch. Und deshalb mache ich mir auch einfach gar nicht so einen Stress.
Unaufgeregt und entspannt wirkt die 19-Jährige, sagt allerdings von sich selbst, sie sei schon auch immer wieder ziemlich nervös und verkopft. Erwartungen der Eltern, da sagt Nadja, höre sie einfach weg. Selbstbewusst erklärt sie, welche Note sie beim Abitur erreichen will.
Mein Ziel für mich ist es, ein 2 vom Komma zu haben und das kriege ich hin, da bin ich sicher. Ansonsten von meinen Eltern kam eigentlich immer nur, dass meine Mutter immer gesagt hat, wenn ich lernen würde, wäre ich so viel besser.
Prüfungsfächer sind bei Nadja, die bis zur 10. Klasse an einem allgemeinbildenden Gymnasium war, GMT, also Gestaltungs- und Medientechnik, Deutsch, Mathematik und Ethik. Und vor den Abi-Prüfungen, da komme dann doch schon auch Stress auf. Gibt sie zu.
Also gerade so den Abend vorher habe ich schon gedacht, oh Gott. Aber eigentlich nicht, weil ich Angst hatte, dass ich es nicht schaffe, sondern weil ich wusste, okay, ich sitze da jetzt 4 oder 5 Stunden und muss mich konzentrieren. Und zwar die ganze Zeit. Gerade in Deutsch, da denkt man ja dann doch irgendwie viel über das Thema nach. Und ich bin dann die eigentlich ganz gern mal abschweift vom Thema.
Ferdinand verbindet seine künstlerischen Interessen mit dem Schulalltag und genießt das, so sagt er. Er lerne aus eigenem Antrieb. 19 Jahre ist er, tritt unter anderem mit Tanzperformance auf, ist auch in anderen Disziplinen kreativ unterwegs. Das Abitur wäre schön, wenn er es besteht, aber ein Meilenstein in seinem Leben sei das nicht.
Ich denke, für mein Leben war es jetzt nicht dieser große Schritt, den man immer von Eltern oder von der Schule, du arbeitest da 13 Jahre drauf hin und dann ist es dieser außergewöhnliche Moment, der irgendwie deinen ersten Lebensabschnitt beendet. Ich glaube, der ist es für mich gar nicht, sondern es rundet die Sache ab.
Anfangs, sagt Ferdinand, hatte er klare Vorstellungen für das Abiturlernen, einen Plan, was er wie intensiv für GMF, Englisch, Mathe und Geschichte lernen wollte. Und dann kam alles ganz anders.
Am Anfang lernst du nicht, weil du denkst, du hast ja noch so viel Zeit. Und dann steht das Abi kurz davor, lernst du nicht mehr, weil du denkst, ah ja, du hast ja nur noch so wenig Zeit und da kannst du jetzt auch nichts mehr machen. Und so ähnlich war es bei mir. Und dann kam der Stress und dann war ich so, ja, die 2 Wochen, da reiß ich es jetzt auch nicht mehr raus.
Was nach dem Abitur kommt, Ferdinand weiß es noch nicht so genau. Er werde sich ausprobieren in verschiedenen Bereichen, erklärt er. Nadja wird erst einmal reisen und schauen, wo es ihr gefällt.
Also ich werde auf jeden Fall ein halbes Jahr durch Deutschland reisen und mir die Städte angucken und finde dann eben in der Stadt, die mir gefällt, einen Studienplatz hoffentlich. Dann werde ich auf jeden Fall noch ein halbes Jahr irgendwo hinreisen, vielleicht ein halbes Jahr freiwilliges soziales Jahr oder irgendwie was in die Richtung, damit ich einfach auch noch ein bisschen rauskomme. Und ja, dann werde ich hoffentlich irgendwas finden, was ich studieren kann in der Stadt, die mir gefällt.
2 Abiturienten aus Karlsruhe, die recht entspannt sind. Das können sie auch sein, denn die meisten Ausbildungsbetriebe werden sie mit offenen Armen empfangen. Und an den Hochschulen sind die Aussichten auf einen Wunschstudienplatz so gut wie nie, hat Anja Braun aus unserer Wissenschaftsredaktion recherchiert.
Nur noch 35% aller Studiengänge haben überhaupt eine Zugangsbeschränkung. Am höchsten sind die Hürden noch in sehr beliebten Unistädten wie Hamburg und Berlin und in Baden-Württemberg. Doch zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, Thüringen und Brandenburg ist der Anteil der Studiengänge mit Numerus Clausus sehr gering. So kann selbst mit einem schlechteren Abiturschnitt eigentlich alles studiert werden, was nicht zentral verteilt wird oder wo die künstlerische Eignung durch gezielte Prüfungen nochmal nachgewiesen werden muss. Trotzdem halten die Universitäten und Hochschulen die Abiturnote weiter für die beste Vorhersagemöglichkeit, ob ein Studium tatsächlich auch erfolgreich abgeschlossen werden kann, wie der Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz Ulrich Bartosch erläutert.
Weil das Abitur insgesamt natürlich eine Leistungsbilanz über viele Jahre und viele, viele verschiedene Fächer hin darstellt. Und es bleibt der beste Vorhersagewert für Studienerfolg.
Das bestätigt auch der jüngste Bildungsbericht 2024. Im Schnitt bricht etwa ein Viertel der Studierenden das Studium vor dem Abschluss ab. Und die Studienabbrecher hatten oft schlechtere Abiturnoten als diejenigen, die später das Studium erfolgreich abschließen konnten. Angesichts des riesigen Spektrums an Studiengängen, die in allen Hochschultypen angeboten werden, hält Bartosch es für wichtig, den Studierwilligen zu helfen, die richtige Studienauswahl zu treffen.
Und dazu kann es sein, dass wir von Auswahlgesprächen bis hin zu Selbstprüfungsmöglichkeiten ein Spektrum aufbauen, damit diese Entscheidung fundierter ist als nur, ich habe eine tolle Abiturnote, ich kann jetzt alles studieren.
Für die zentral vergebenen Studienfächer Humanmedizin, Tiermedizin, Zahnmedizin und Pharmazie ist das Einser-Abitur aber immer noch eine gute Ausgangsposition. Denn 30% der Studienplätze in diesen Fächern werden weiter über die Abitur-Bestennote vergeben. Doch auch wer keinen Einserschnitt im Abi schafft, kann sich Hoffnung machen. Mittlerweile setzen die meisten Unis auch in Medizin auf Auswahltests und werten weitere Kriterien höher als die reine Abi-Note. Insgesamt hat sich die Situation auch hier deutlich entspannt. Heute kommen auf einen Studienplatz in Humantier- oder Zahnmedizin und auch Pharmazie im Schnitt nur noch 3 Interessierte. Doch wie sieht es aus, wenn man statt dem Studium lieber eine Ausbildung machen möchte? Nico Schönefeld, Leiter des Bereichs Ausbildung der Deutschen Industrie- und Handelskammer, kurz DIHK, erläutert.
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Chancen auf einen Ausbildungsplatz für Schulabgänger aller Schulformen gerade sehr gut sind. Und zwar in allen Branchen und auch Regionen.
Wenn es um das Abitur geht, dann ist der Bildungsföderalismus in Deutschland auch ein viel diskutiertes Thema. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern gibt es in Deutschland ja kein Zentralabitur. Und die Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern sind sehr groß. Darüber hat Jonathan Hadem mit Silke Focken gesprochen, Bildungsexpertin beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel.
Frau Focken, es gibt kein offizielles Ranking, wo das Abitur in Deutschland am schwierigsten ist. Trotzdem wird gerne behauptet, dass es in Hamburg oder Bremen deutlich einfacher ist, das Abi zu bekommen, als beispielsweise in Bayern. Stimmt das tatsächlich immer noch?
Ja, das ist ein Vorurteil, das sich hartnäckig hält. Und da sind, glaube ich, auch einige dann immer sehr stolz drauf, je nachdem, aus welchem Bundesland sie so kommen. Jetzt habe ich mir mal die Durchschnittsnoten der Abiturienten und Abiturientinnen angesehen, zum Beispiel aus dem letzten Jahr 2024. Und jetzt könnte man ja annehmen, dass also das Abi, wenn es besonders schwer ist, dass da die Noten besonders schlecht sind vielleicht, weil da besonders streng bewertet wird. Jetzt war es so, dass im letzten Jahr Thüringen den allerbesten Abi-Schnitt von allen hatte. 2,13 war das dort. Und Rheinland-Pfalz hatte einen Schnitt von 2,44. Schlechter waren jetzt eigentlich nur noch Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Da war es 2,48. Baden-Württemberg beispielsweise hatte einen Schnitt von 2,3. Also das wirft jedenfalls die Frage auf, ne? Sind die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg oder auch in Thüringen jetzt so viel schlauer als im Norden? Oder sind sie einfach besser vorbereitet? Oder sind die Abi-Prüfungen leichter? Vielleicht ist es ja auch so, dass die Lehrkräfte großzügiger bewerten. Das lässt sich halt alles sehr schwer messen.
Was glauben Sie denn, woran das liegt?
Also es ist tatsächlich so, dass die Abiturprüfungen nicht überall gleich sind, sondern es ist so, 2017, bis dorthin war es so, dass wirklich alle unterschiedliche Aufgaben hatten. Und seitdem gibt es einen sogenannten gemeinsamen Aufgabenpool, zumindest für einige Fächer. Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch, also jeweils die weiterführende Fremdsprache. Und die Bundesländer entsenden jeweils Fachkräfte an das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, IQB in Berlin. Und dort werden dann gemeinsam für diese Fächer Aufgaben entwickelt, für eben diesen Pool. Und daraus können sich die Bundesländer bedienen und zusätzlich entwerfen sie dann noch eigene Aufgaben. Und aus diesem Mix entsteht dann die Abiturprüfung. Und das kann also sein, dass Abiturienten dann nur Aufgaben aus diesem Pool bekommen, kann aber auch sein, dass es vor allen Dingen landeseigene Aufgaben sind.
Das heißt, es gibt große Unterschiede, gleichzeitig gibt es aber doch seitdem eine gewisse Vergleichbarkeit, oder?
Genau, also die Kultusministerinnen und Minister, die arbeiten wirklich seit einigen Jahren daran, dass das Abitur immer vergleichbarer wird. Jetzt sind zum Beispiel auch für diesen Aufgabenpool noch andere Fächer dazugekommen. Chemie, Bio und Physik sind das. Und es wird jetzt noch weitere Reformen geben. Die betreffen die Oberstufe insgesamt, also das heißt diese 2 Jahre davor. Das hat auch mit einem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2017 zu tun. Da ging es eigentlich um die Vergabe von Medizinstudienplätzen. Und jetzt ab 2027, also diejenigen, die dann in die gymnasiale Oberstufe eintreten, werden davon betroffen sein, dass in diesen 2 Jahren die Frage, wie setzen sich die Kurse zusammen, welche Leistungsfächer habe ich, was kann ich einbringen, kann ich auch mal einen schlechten Kurs streichen oder nicht, da soll es nochmal eine weitere Angleichung geben.
Das heißt, das Ganze wird dann auch für die Schülerinnen und Schüler flexibler?
Nee, eigentlich würde ich eher sagen, dass sich der Korridor noch etwas verengt. Also es wird dann nochmal vergleichbarer, wobei wir aber trotzdem immer noch dann weit entfernt sind von einem Zentralabitur, wo jetzt wirklich alle genau die gleichen Aufgaben haben. Aber ehrlich gesagt, ich fände es auch gar nicht so sinnvoll, denn das würde ja auch bedeuten, alle müssten im Grunde vorher auch genau den gleichen Unterricht haben, dann genau die gleichen Prüfungen, genau die gleichen Inhalte. Und das passt im Grunde ja auch nicht mit unserem Bildungsföderalismus zusammen, den wir im Grunde ja auch aus guten Gründen haben.
Silke Focken, Bildungsexpertin beim Spiegel. Und das war der SWR Aktuell Kontext zum Thema Abi 2025. Was ist die Hochschulreife in Zukunft noch wert?